Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. Heute gibt es ein etwas komplexeres Thema. Es geht nämlich um die sogenannten AAA-Kriterien, also die Dreifach-A-Kriterien aus der WCAG. Die Leute, die sich länger damit beschäftigen, kennen das schon. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Die WCAG hat ja ganz, ganz viele Kriterien. Und alle Kriterien sind einer von drei Stufen zugeordnet. A, Doppel-A oder Dreifach-A. Um eine Konformität mit A zu erreichen, müssen alle Kriterien erfüllt werden, die unter A stehen. Wenn ich Doppel-A anstrebe, dann muss ich alle Kriterien erfüllen, die unter A und Doppel-A genannt werden. Und dementsprechend, wenn ich Dreifach-A anstrebe, dann müsste ich alle Kriterien erfüllen, die unter Dreifach A genannt werden, also alle Kriterien, die auf das jeweilige Angebot anwendbar sind. De facto haben aber die meisten Entitäten auf der Welt entweder A oder Doppel A. Tatsächlich die meisten öffentlichen Körperschaften streben Doppel A an. Insofern ist Dreifach A eher wirklich selten zu finden. Ich kenne jetzt nur ein einziges Projekt, das mir bekannt ist, wo tatsächlich dreifach A flächendeckend angestrebt wird. Angestrebt in Anführungszeichen, weil, wie wir noch sehen werden, in der Praxis das nicht immer umsetzbar wird, ist, aber sie streben es tatsächlich an. Tatsächlich sind die dreifach A-Kriterien in der Praxis relativ schwer umsetzbar. Aus diesem Grund entwickelt auch die WAI, also die Web Accessibility Initiative, die diese Kriterien entwickelt, auch nicht, dass man dreifach A flächendeckend anstrebt. Das heißt, man kann dreifach A anstreben für die wichtigen Seiten zum Beispiel oder für wichtige Teile des Angebots, aber man sollte es nicht flächendeckend anstreben, weil es als schwer umsetzbar gilt in der Praxis. Und für Apps und PDFs ist es ohnehin teilweise gar nicht erfüllbar. Interessant ist in dem Kontext, dass in der BITV 2.0, in der barrierefreie Informationstechnikverordnung, die für Bundeseinrichtungen und öffentliche Einrichtungen gilt, dass da tatsächlich im Paragraph 3 Absatz 4 angestrebt wird oder gesagt wird, dass man für wichtige Teile des Angebots höhere Standards erfüllen soll. Das heißt zum Beispiel für die Navigation, für Formulare, für die Einstiegsseite, also für die Startseite, für Kontakt, für die Seite mit dem Kontakten, dass man da besonders hohe Standards erfüllen sollte. In der BITV selber ist aber nicht ausgeführt, wie diese höheren Standards erfüllt werden soll oder was das sein soll. In der Praxis sagen viele Consultants, dass damit die Dreifach-A-Kriterien der WCAG gemeint sind. Ich bin mir aber nicht sicher, weil das ja nicht weiter ausgeführt wird. Also man kann, auch sagen, besonders hoher Kontrast oder besonders gut mit der Tastatur bedienbar oder sonst irgendwas. Das ist also sehr schwammig formuliert. Aber ich habe tatsächlich auch in der Praxis kein einziges Angebot jetzt weder auf Bundesebene noch sonst wo gesehen, wo man sagen könnte, die hätten jetzt dreifach A irgendwo angestrebt. Und in der Praxis, ich habe jetzt seit über 10 Jahren getestet, habe ich tatsächlich auch kein Angebot gesehen, was irgendwie auf Basis von dreifach A getestet wurde, sondern immer auf Doppel A. Das heißt, ich vermute mal, dass dieser Paragraph wird gepflegt ignoriert oder dieser Absatz in diesem Paragraphen wird in der Praxis gepflegt ignoriert, weil niemand weiß, wie man den eigentlich umsetzen soll. Dann gehen wir mal ein paar von den Anforderungen durch. Es gibt zum Beispiel 1.3.6, Identify Input Purpose. Da geht es darum, es gibt ja ein ähnlich klingendes Kriterium bereits bei A oder Doppel-A, aber ich bin gerade nicht sicher. Aber hier geht es nicht nur darum, dass irgendwie eine Beschriftung vorhanden ist, das muss der Fall sein, sondern es geht auch darum, dass die Beschriftung noch weiter beschrieben wird, also dass genau klar ist, was mit dem Element getan wird oder was damit ausgelöst wird oder was dort einzutragen ist. Ich verstehe das so, dass da tatsächlich auch immer eine Beschreibung dabei sein muss, also dass ein einfaches Label nicht reicht, sondern oder wenn ein einfaches Label nicht reicht, um den Purpose, also den Zweck zu beschreiben, dass dann noch eine ausführlichere Beschreibung mitgegeben werden soll. Dann gibt es 1.4.6 Contrast Enhanced. Das beschreibt, dass der Kontrast für Textinhalte für normalen Text 7:1 und für große Text 4.5:1 sein soll. Das heißt, er ist ungefähr 30% höher als die Anforderung aus dem AA-Kriterium für Text. Das ist ja dann 4.5:1 für normalen Text und 3:1 für großen Text. Das ist soweit eindeutig. Lustigerweise gibt es nur für Text eine höhere Kontrastanforderung, nicht aber für Input-Elemente. Für Input-Elemente gibt es ja ein eigenes Grayboxkriterium. Das beschreibt das, also das AA-Kriterium, das AA-Kriterium beschreibt das für Text, nein, für Entschuldigung. Also das AA-Kriterium beschreibt das für Input-Elemente, dass die Anforderung 3:1 ist für den Kontrast. Und dafür gibt es in der AAA-Reihe keine höheren Anforderungen. Das heißt, 3:1 reicht dann auch aus. Dann gibt es ein sehr sinnvolles Kriterium, nämlich 1.4.7 Low or No Background Audio. Das heißt, dass bei Audio- oder Videoinhalten keine Hintergrundgeräusche da sein dürfen oder sie die Schwelle von 20% nicht überschreiten dürfen. Finde ich durchaus sinnvoll. Findet man bei vielen YouTube-Videos leider nicht. Also die Soundabmischung ist häufig nicht optimal. Manchmal ist das Sound so laut, dass man die Leute gar nicht verstehen kann. Und das wäre hier verboten. Dann gibt es ein ganz lustiges Kriterium, nämlich 1.4.8, wo es um die Textanpassbarkeit geht. Visual Presentation heißt das. Und ja, das ist super spannend. Also man soll Text so anpassen können, dass maximal 80 Zeichen pro Zeile sind. Man soll den Zeilenabstand anpassen können. Man soll die Schrift- und Textfarbe, die Schriftfarbe und die Hintergrundfarbe anpassen können. Ich vermute mal, das passiert nicht auf der Seite selber, sondern über die eigene benutzerdefinierten Einstellungen, dass man da bestimmte Farben und Hintergründe definiert und das dann von der Webseite übernommen wird. Das bin ich mir aber nicht sicher. Ich bin da aus der Beschreibung nicht so ganz schlau geworden. Genau, Zeilenhöhe, Textgröße, Zeichenabstände, diese ganzen Dinge sollen anpassbar sein. Wie gesagt, über die benutzerdefinierten Einstellungen, nicht über die Website selber. Und ja, das ist ganz lustig, weil es auch in der Praxis für Webseiten eigentlich ganz gut funktioniert, wenn man das richtig einstellt, aber für Apps zum Beispiel oder PDF, da geht's ja gar nicht. Bei Apps bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist da nicht möglich, dass man das weder selber einstellen kann, noch über die Apps. Man müsste dann Einstellungen sozusagen über die Apps bereitstellen. Dann gibt es 1.4.9, Images of Text, No Exception. Das heißt so viel wie, dass es keine Bilder von Text geben darf. Wir kennen auch hier ein AA-Kriterium, das es verbietet oder da wird gefordert, dass für Texte, die in Bildern enthalten sind, Alternativen bereitgestellt werden müssen. Aber da gibt es doch Ausnahmen und hier gibt es keine Ausnahmen mehr. Das heißt auch Schriftzüge, also wenn man zum Beispiel eine Wortbildmarke hat, dann müsste man den Text aus der Wortbildmarke noch einmal separat darstellen. Oder Text auf Plakaten müsste man nochmal als Text bereitstellen. Dann gibt es 2.1.3, Keyboard No Exception. Auch hier wieder eine strengere Auslegung eines bestehenden Kriteriums. Und zwar gibt es hier keine Ausnahmen mehr für die Tastaturnutzung. Das heißt, alle Elemente müssen per Tastatur erreichbar sein. Im Prinzip heißt das, wenn es Elemente gäbe, die per Tastatur nicht benutzbar sind, dann dürfte man die nicht anbieten. Zum Beispiel Drag and Drop müsste man Tastatur bedienbar umsetzen oder auch Kartendienste. Oder wenn man irgendwie was zeichnen kann, kommt relativ selten vor, aber ist ja möglich, dann dürfte man solche, wenn man sie nicht tastaturbedienbar machen kann, dürfte man sie eigentlich nicht anbieten. Dann gibt es 2.2.3, No Timing. Und da geht es darum, dass sich NutzerInnen unbegrenzt Zeit nehmen dürfen, ohne dass sie ausgelockt werden. Also, dass es keine Zeitbeschränkungen gibt. Gut, das ist in der Praxis schwierig, zumindest bei Online-Banking und so, glaube ich nicht, dass das so möglich ist. Aber auch hier, wie gesagt, keine Praxiserfahrung. Dann gibt es 2.2.4, Interruptions. Und da geht es darum, dass keine Unterbrechungen stattfinden, etwa durch Pop-ups, durch irgendwelche Overlays und so weiter. Mir kennt das ja lustig, wenn wir irgendwie auf einer Webseite sind und auf einmal irgendwie ein Newsletter oder bewerten Sie diesen Text, bla bla bla, eingeblendet wird. Und solche Meldungen wären grundsätzlich verboten, es sei denn, sie sind für die Anwendung kritisch, also sowas wie Fehlermeldungen dürfen natürlich immer noch auftauchen. Ansonsten, wenn es keine kritischen Meldungen sind, werden sie verboten. Dann 2.2.5. Reauthenticating. Wenn eine Sitzung abläuft und der Nutzer vorher Daten eingegeben hat, dann soll die Daten nicht verloren gehen, wenn er ausgeloggt wird. Das heißt, wenn er sich wieder einloggt, dann sollte er an der Stelle weitermachen können. Sagen wir mal, er hat ein Formular ausgefüllt. Dann sollte er an der Stelle weitermachen können, ohne dieses Formular, die Teile, die er bereits ausgefüllt hat, noch einmal ausfüllen zu müssen. Auch eigentlich eine ganz sinnvolle Sache und durchaus erfüllbar. Dann gibt es 2.2.6 Timeouts. Das heißt, dass NutzerInnen über mögliche automatische Logouts informiert werden müssen. Also, dass wenn die Zeit abläuft, muss das ganz klar angezeigt werden, wie viel Zeit sie noch haben. Sollte eigentlich Standard sein, ist aber irgendwie, hat sich nie durchgesetzt. Ich finde ja, das ist eigentlich ein A-Kriterium. Keine Ahnung, warum das bei AAA gelandet ist. Also manche Sachen verstehe ich nicht. Oder es wäre eigentlich UX-Standard, wenn man sagt, du hast eine begrenzte Zeit, zeig mir diese Zeit bitte an. Aber scheint nicht Standard zu sein. Dann gibt es 2.3.3 Animations from Interactions. Das besagt das, dass die User-Interaktionen nicht zu Animationen führen dürfen. Also wenn ich da irgendwo draufklicke, dann darf es nicht flackern oder flickern oder irgendwie sich seltsam verhalten, unerwartet verhalten. Das ist halt zu unterscheiden von Animationen, die von der Webseite ausgehen. Also Animationen, die von der Webseite ausgehen, wenn da zum Beispiel Videos starten oder Flash-Animationen oder was auch immer man anstelle von Flash heutzutage verwendet. GIF-Animationen oder solche Sachen auf der Webseite stattfinden, dann muss es grundsätzlich steuerbar sein. Das ist auch ein Doppel-A-Kriterium, meine ich. Aber bei Dreifach-A ist es dann tatsächlich auch verboten, Interaktionen zu verwenden, die bei User-Interaktionen ausgelöst werden. Also auch eine ganz schwierige Sache, weil ja manche Indikatoren einfach auf solchen Animationen basieren. Also einfach den Erfolg zum Beispiel von so einer Interaktion anzeigen. Dann 2.4.8, Location. Location heißt so viel wie, dass dem Nutzer oder der Nutzerin angezeigt wird, wo sie sich innerhalb eines Trails sozusagen befinden. Also wenn sie ganz tief in der Website drin sind, hat man, ja, der Regel wird es ein Brotkrumenpfad sein, der dann anzeigt, du bist hier und das ist die Seite vor, das ist die übergeordnete Seite, das ist die überübergeordnete Seite und so weiter. Ja, macht bei Websites Sinn, glaube ich, kann man machen, für komplexe Websites, für normale Websites und natürlich für Apps und so weiter, überwiegend nicht notwendig, glaube ich. Dann 2.4.9, Link Purpose, auch hier gibt es ein korrespondierendes A-Kriterium. Im A-Kriterium heißt es so viel wie, dass der Linkzweck aus dem Kontext klar werden soll. Das heißt, es reicht, wenn aus dem umgebenden Text heraus klar wird, was macht dieser Link oder wo führt er hin. Und dieses Dreifach-A-Kriterium, das besagt, dass der Link-Kontext tatsächlich im Link-Text, also im Ankertext, den ich anklicken würde, genau beschrieben wird. Und dann gibt es 2.4.10, Section Headings. Section Headings heißt so viel, wie dazwischen Überschriften vorhanden sein müssen. Auch das ist ganz lustig, wenn man Texte zugeliefert bekommt und da keine Zwischenüberschriften vorhanden sind. Da müsste man theoretisch selber hingehen und Zwischenüberschriften einfügen. Also in der Praxis nicht ganz sauber umsetzbar. Dann ein 2.2, ein Kriterium von WCAG 2.2, nämlich Focus Not Obscured. Das heißt so viel wie, dass der Fokus oder das fokussierte Element nicht verdeckt wird von irgendwelchen Pop-Ups oder nur halb sichtbar ist, weil es teilweise außerhalb des Viewports ist. Hier habe ich tatsächlich vergessen, was jetzt der Unterschied zwischen dem AAA-Kriterium ist und dem AAA-Kriterium. Das scheint irgendwie ein paar Ausnahmen zu geben, würde ich vermuten. Da habe ich nicht so viel Erfahrung mit, weil das ja auch ein 2-2-Kriterium ist. also noch nicht so ganz in Kraft getreten ist für Deutschland. Und in der Praxis habe ich das relativ selten gehabt, dass der Fokus verdeckt wurde oder das fokussierte Element. Deswegen müsste ich mir noch mal angucken, wenn dieser Fall irgendwann mal eintritt. Dann 2.4.13, Focus Appearance. Hier geht es wirklich darum, dass der Fokus deutlich wird oder deutlich ist, auch Kriterium, ein neues Kriterium der WCAG 2.2. Da ging es ja darum, dass der Fokus wirklich nur sichtbar ist, also dass er auf jeden Fall erkennbar ist, wurde aber nicht genau ausdefiniert. Und hier wird tatsächlich gesagt, Fokus muss immer mindestens 3:1 zum Hintergrund haben. Und er muss eine Stärke von mindestens 2 Pixel haben. Das heißt, er muss ja deutlich erkennbar sein. 3:1 in der Praxis, glaube ich, zu wenig. Also ein bisschen mehr wäre schon nicht schlecht. Und 2 Pixel sind auch nicht besonders viel. Also da hätte man sich auch mehr trauen können. Aber so ist es nun mal. Dann gibt es 2.5.6 Concurrent Input Mechanisms. Auch hier geht es darum, dass die Bedienung über verschiedene Modalitäten, zum Beispiel Sprachsteuerung, Tastatur, Maus, zugänglich sein soll. Hier bin ich mir nicht ganz sicher, was jetzt der Unterschied ist. Eigentlich muss das ja immer gegeben sein. Insofern war ich mir nicht ganz sicher, wie sich das Kriterium von den normalen WCAG-Kriterien unterscheidet. Wie gesagt, dadurch, dass wir das so selten anwenden in der Praxis, da habe ich mir die konkreten Unterschiede nur immer oberflächlich angeguckt. Dann kommen wir zu einem Bereich, den ich mal kurz zusammenfassen würde, nämlich da geht es um das Thema Sprache. Da gibt es das Kriterium 3.1.3 Unusual Words, 3.1.4 Abbreviations, also Abkürzungen, dann 3.1.5 Reading Level. Und 3.1.6 Pronunciation, also Aussprache. Die ersten beiden Kriterien, da geht es darum, dass Sprache verständlicher wird, dass man zum Beispiel unbekannte Wörter vermeidet oder sich erklärt, wenn sie verwendet werden. Dann geht es darum, dass Abkürzungen ausgeführt werden oder halt vermieden werden, damit der Leute, die sie halt nicht kennen, damit besser klarkommen. Bei Reading Level geht es darum, dass wenn das, dass der, dass bei Sprache tatsächlich ein Niveau verwendet wird, das der Mittelstufe entspricht, also der Mittelstufe, die mittlere Bildung, dass die Sprache also nicht zu komplex wird, damit sie von möglichst vielen Leuten verwendet wird. Die konnten hier, da die WCAG ja global ist, konnte man da keinen genaueren Standard definieren. Also weiß ich nicht, Sprache soll für 15-Jährige verständlich sein oder sowas. Sondern da hat man gesagt, okay, jemand, der ein mittleres Bildungsniveau hat, 8. Klasse abgeschlossen hat oder so, der soll die Sprache verstehen können oder den Text der Sprache verstehen können. Das Pronunciation-Thema, da geht es darum, da geht es tatsächlich speziell um Screenreader, also um Sprachausgaben, dass wenn ungewöhnliche Wörter verwendet werden, für den Screenreader auch beschrieben wird, wie diese Worte ausgesprochen werden. Tja, kann man darüber diskutieren, ob man das für sinnvoll hält. Ich glaube, das braucht man nicht wirklich. Also die anderen Sachen sind sinnvoll, sowas wie eine vernünftige, verständliche Sprache. Ja, kann man viel mehr machen, aber ist in der Praxis auch super, super schwierig. Abkürzungen erklären und so weiter, ja, sollte selbstverständlich sein, aber braucht man jetzt die Aussprache für Sprachausgaben? Weiß ich nicht, bin mir nicht ganz sicher. Dann geht's spannend weiter, das Kriterium 3.2.5, Change on Request. Hier dürfen Kontextveränderungen, sowas wie das Aufrufen einer neuen Seite, das Verändern eines Formulars, was man gerade abrufen hat, also dynamische Änderungen und solche Dinge, nur passieren, wenn sie angekündigt werden. Also das darf sich nicht ohne Ankündigung ändern. Dann 3.3.5 Help. Da geht es darum, dass besonders starke Unterstützung geleistet wird, wenn zum Beispiel Formulare ausgefüllt werden müssen. Also dass man zum Beispiel Hilfetexte für einzelne Eingabefelder anbietet, die schwierig sein könnten. Dann 3.3.6 Error Prevention. Hier geht es um besondere Hilfe bei der Vermeidung von Fehlern. Dass zum Beispiel Eingaben, wenn sie wichtig sind, überprüft werden können, bevor sie endgültig abgeschickt werden. Das sieht man ja relativ häufig bei Online-Shops, dass man da nochmal alle Angaben, die man gemacht hat, zusammengefasst bekommt, bevor man sie abschickt. Und das ist natürlich auch wichtig. Oder dass man kritische Aktionen auch gegebenenfalls rückgängig machen kann mit einer relativ einfachen Interaktion. Dann 3.3.9, Accessible Authentication. Da geht es darum, dass man keine Captchas verwendet, um sich oder andere komplexe Tests verwendet, um sich zu authentifizieren. Genau. Ich habe ein paar Sachen weggelassen, und zwar zum Beispiel die Multimedia-Kriterien, weil die in der Praxis relativ selten vorkommen. Möchte es aber noch mal kurz abschließen, diese BCAG-Herausforderung, warum das so selten in der Praxis tatsächlich angewendet wird. Das Problem, das haben wir ja jetzt schon bei mir gesehen, dass es relativ wenig Praxiserfahrung gibt, dadurch, dass wir diesen Fokus auf A- und Doppel-A-Kriterien gelegt haben. Also man kann jeden erfahrenen Consultant nachts aufwecken und ihm irgendein A- oder AA-Kriterium vorlesen. Und dann wird das auswendig sagen können, worum es geht. Und bei den Dreifach-A-Kriterien, dadurch, dass wir sie so selten anwenden müssen, fehlt so ein bisschen die Praxiserfahrung. Das heißt, da müssen wir auch viel interpretieren, viel gucken, ob wir das in der Praxis anwenden können. Ein Problem ist auch, dass es keine etablierten Prüfverfahren gibt, also für die WCAG bzw. die EN 301549. Gibt es ja einige Prüfverfahren, man kann darüber streiten, wie gut die sind, aber es gibt sie. Und es gibt halt auch reichlich Informationen dazu. Die gibt es halt bei den Dreifach-A-Kriterien nicht. Das heißt, da könnte man den Erfolg gegebenenfalls auch nur relativ subjektiv prüfen, weil dann zwei Consultants eventuell unterschiedlicher Meinung sind, wie man das zu interpretieren hat oder ob es jetzt erfüllt ist oder nicht. Manche Funktionalitäten kann man heute noch nicht uneingeschränkt barrierefrei bereitstellen. Und es ist die Frage, ob man das jemals können wird. Also Kartendienst komplett barrierefrei machen, schwenken und zoomen geht. Aber sobald ich irgendwie innerhalb der Karte irgendwas machen möchte, das wird auf jeden Fall schwierig, irgendwelche Pins auf einer Karte zu positionieren. Rein mit der Tastatur, ich wüsste gar nicht, ob das geht. Also, aber es ist auf jeden Fall kompliziert. Diese sprachlichen Sachen, die ich erwähnt habe, also irgendwie verständliche Sprache, Abkürzungen erklären und so weiter, das klingt erstmal nicht kompliziert, ist in der Praxis aber ganz schwer umsetzbar, weil viele Behörden zum Beispiel oder viele Versicherungen und so weiter und Banken einfach sehr komplizierte Texte haben. Da wären wir dankbar, wenn sie das mal verständlich machen würden, aber es ist in der Praxis tatsächlich schwieriger, als es in der Theorie klingt. So, das war's für heute. Ich hoffe, dass ihr ein paar interessante Informationen erhalten habt und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis bald!